Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, willkommen zurück zu eurem KI-Technik-Podcast. Heute haben wir ganz viel KI-Themen, wir haben Apple
mit am
Start, die beefen sich mit Samsung. Ja, Tesla-Thema, über Tesla könnte man aktuell eigentlich so viel sprechen, aber irgendwie, ja, lassen wir trotzdem raus.
Braucht
man
nicht,
ist gerade wurscht, es ist genügend im Apple- und KI-Universum los. OpenAI battelt sich mit Scarlett Johansson, während sie hinter verschlossenen Türen Deals mit Apple machen. Qualcomm nimmt mit dem Snapdragon X Intel wirklich komplett auseinander und Samsung und Apple beefen sich ebenfalls in aller Öffentlichkeit, als wären sie Drake und Kendrick Lamar. Also es ist wirklich krass, was da los ist. Salty sind die Firmen, salty. Da werden die Shots rausgeholt auf jeden Fall.
Ja, man hat echt das Gefühl jetzt gerade, es gibt auf jeden Fall so verschiedene Lager, die sich gerne ein bisschen beefen. Und ich glaube, gerade auch in dem KI-Bereich wird es super spannend, wer da mit wem in die Kiste steigt, kann man ja nicht anders sagen. Also vor allem mit wem Apple in die Kiste steigt oder ob sie vielleicht doch alleine arbeiten. Das wird ja sehr spannend jetzt bald auf der WWDC.
Ja, ich glaube nicht, dass die komplett alleine arbeiten. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie haben zwar sehr viel in KI-Entwicklung investiert, aber irgendwie habe ich es noch nicht so im Gefühl, dass sie das alles komplett alleine hinkriegen.
Und ich glaube, was Apple gut kann, wieder ein bisschen Delay heute. Was Apple gut kann, sind halt so Features KI-basiert umsetzen. Also zum Beispiel hat man das ja bei Final Cut gesehen, dass du dann deine Musik da länger ziehen kannst und die integrierte KI-Funktion, die passt den Track automatisch an. Also ich glaube, sowas ist etwas, was man von Apple auf jeden Fall erwarten kann, dass die so in ihren Apps und in ihrem Betriebssystem so kleine Features einbauen, die irgendwie KI-unterstützt sind und praktisch sind. Aber ich glaube, sowas wie, dass man einfach irgendeine Frage stellen kann, ne, so diese typischen Chats oder Bildgenerierung, ich glaube, da sind die nicht so am Start, oder? Wie würdest du das einschätzen?
Boah, es ist schwierig zu sagen. Es gab verschiedene Leaks zu verschiedenen Sachen, an denen sie arbeiten. Und ich sag mal so, gerade bei den ganzen KI-Sachen ist es ja auch immer so ein bisschen, wo trennt sich da die Spreu vom Weizen, weißt du? Jeder kann dann irgendwie einen KI-Chatbot rausbringen oder eine KI-Bildergenerierung oder dieses oder jenes. Auf welchem Niveau die sich dann befindet, das ist dann immer noch so eine andere Frage.
Stimmt,
und
es
sind halt auch so Fragen, die lassen sich nicht klären mit, ja, ich habe dir jetzt mal nach dem Wetter gefragt. Und er konnte mir das sagen, so, sondern die Details machen es dann oft, die da den Unterschied machen. Gerade mit den KI-Chatbots sind wir ja mittlerweile echt an einem Punkt angekommen, wo du schon wirklich sehr, sehr krasse Sachen mitmachen kannst, sehr, sehr tief gehen kannst in Details, so mit irgendwelchen auch wissenschaftlichen Tests und so einem Kram. Und da ist dann halt wirklich die Frage, wo man dann an den Punkt kommt, wo die Kompetenz dann merklich anders wird von den Systemen. Und Halluzinierung ist ja auch noch so ein Thema. Also, dass du eine Antwort bekommst, die gut klingt, ist relativ leicht hinzubekommen. Ob die Antwort dann stimmt, das ist dann immer noch mal eine andere Frage.
Ja, gut klingen, das ist jetzt ja auch gerade bei ChatGPT 4.0 mit das Ding, was irgendwie sich am meisten getan hat. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass man Fragen stellen kann, wie woher denn das Matjesbrötchen kommt und dass man dann da auch eine zuverlässige Antwort drauf bekommt.
Das ist ein sehr, sehr spezifisches Beispiel, was du da gerade nennst.
Ja, ich weiß ja auch gar nicht, wie ich darauf komme. Ich glaube, Felix war hier zu Besuch und wir waren an der Fischbude und dann haben wir darüber diskutiert, woher denn der Name Matjes kommt. Einfach ChatGPT gezückt, gefragt, direkt eine Antwort bekommen. Aber wir haben ehrlich gesagt nicht gefact-checkt, aber es klang sehr sinnvoll, ne?
Ja, das ist ja immer die große Gefahr.
Das ist immer das Ding,
Chatbots,
ne?
Dass es halt wirklich so überzeugend klingt, was sie dir auftischen, dass man schnell dazu tendiert zu sagen, ja, das kann er sich ja jetzt nicht ausgedacht haben.
Ja das ist richtig. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema dann, dass die Quellenangaben sehr wichtig sind. Du sagtest, die hat man nur im Plusmodell dabei, ne? Aber jetzt ist ja ChatGPT sowieso kostenlos. Vielleicht kriegt das jetzt jeder.
Das ändert sich auch alles so schnell, da kann ich dir gerade gar nicht sagen, was in welchem Tier, wo und wie. Das ist auch für mich so das große Fazit aus der Google I.O., weil Google hat ja auf der I.O. wirklich auch die kompletten KI-Geschütze aufgefahren, in alle Richtungen geballert. Und das war für mich auch das Fazit irgendwie, mit dem ich da rausgegangen bin. Eieiei, ist das alles verwirrend. So, da hast du irgendwie 5 verschiedene Layer an KI, die dann verschiedene Versionen und Namen haben. Dann gibt's Pro und Ultra und 1.5 und dieses und Veo und Project Astra und dieses und jenes. Und dann heißt das Feature nochmal anders, wenn du es in Gmail benutzt, als wenn du es dort benutzt, als wenn du es lokal auf deinem Pixel benutzt, als wenn du, also die Übersicht da zu behalten, da brauchst du eigentlich schon eine eigene KI für, die sich dann, die dir dann erklärt, was für Vision es so alles von ihr gibt. Aber ja, das ist halt einfach so, wenn du in so einen Tech-Bereich reinkommst, wo es so viele Entwicklungen gleichzeitig gibt, dann kommen da halt auch viele verschiedene Produkte raus. Und das ist halt eben auch, glaube ich, einer der großen Punkte, die man ChatGPT 4.0 quasi gut schreiben kann. Dass sie da jetzt wirklich versucht haben, das wirklich alles in ein Modell auch irgendwo reinzubringen, weil 4.0 steht für Omni, also das kann dann wirklich alles. Da sind alle Kompetenzen, die OpenAI so hat, sind in diesem Modell enthalten. Und das ist dann quasi das ultimative ChatGPT mit Stimmlagen, die imitiert werden können, mit Bilder generieren, mit Zugriff auf Kamera, um Dinge zu erkennen. Also du kannst wirklich in jegliche Richtungen, kreuz und quer, alles Mögliche, was man halt so mit KI machen kann, mit 4.0 machen, und deswegen ist das jetzt ihr neues Flagship-Modell, das eventuell halt auch Siri Pro werden könnte. Ich lese dazu gerne mal an der Stelle einen kleinen Artikel vor von Heise Online. Die haben geschrieben, Partnerschaft zwischen Apple und OpenAI soll WWDC dominieren. Mit iOS 18 sollen die KI-Funktionen von OpenAI auf iPhones Einzug halten. Daneben arbeitet Apple Berichten zufolge auch an KI auf dem Gerät selbst. In gut 2 Wochen startet Apples Entwicklerkonferenz WWDC. Dort will Apple US-Berichten zufolge die schon länger kooperierende Zusammenarbeit mit OpenAI bekannt gegeben werden. In der vergangenen Woche hatte der KI-Technologieführer sein Omni-Modell GPT-4.0 vorgestellt, das weit über das bekannte ChatGPT herausgeht. Apple selbst hat derzeit noch nicht mal einen eigenen Chatbot. Ein solcher, so berichtet Mark Gurman bei Bloomberg, soll von OpenAI zusammen mit Apple entwickelt werden. Dies soll jedoch nur der erste Schritt sein. Apple arbeitet den meistrecht behandelten Quellen von Gurman zufolge auch an einer sogenannten proaktiven Intelligenz. Mit dem Begriff sollen KI-Funktionen gemeint sein, die direkt auf dem iPhone ausgeführt werden. Also da scheinen die wirklich sehr, sehr nah zusammenzuarbeiten. Es gab ja auch Gerüchte, dass irgendwie Google... Oha.
Soll ich jetzt hingehen? In die
Kirche? Du kannst sehr gerne kurz hingehen.
Ja, das ist meine Klingel, Leute. Warte.
Ja, also... Ciao, Julian. Tschüss.
Hello. Also, es war tatsächlich sehr gut, dass ich hingegangen bin. Das war eine Speditionslieferung. Okay. Okay. Wir hätten noch mal einen Termin machen müssen.
Kam da was fürs Haus oder Technik?
Nee, ein Schreibtisch.
Oh, okay.
Ja, ich will mir jetzt hier so einen Schreibtisch über Eck machen, dass ich auch noch so ein bisschen vorm Fenster sitzen kann.
Oh, geil. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, ja, das wird es komplett sein, da bin ich mir sicher. Hat Julian ja vorhin schon kurz angeschnitten, bei Julian zu Besuch in den letzten Tagen bin ich mit Elli und Nachwuchs 2 Tage in Ostfriesland gewesen. Und ja, ich muss sagen, also in deinem Zimmer, also wenn du da so einen Eckschreibtisch irgendwie ranmachst, dann kannst du da wirklich brutal schön über die Landschaft gucken.
Bin ich schon genau, aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, ist das Fenster links von mir 90 Grad, und wenn ich so auf meinem Monitor gucke, kann ich natürlich auch links rausgucken, aber man hat ja immer so Dinge, die man auf dem Schreibtisch irgendwie macht, irgendwelche Ablagen oder sonst was, und sich da mal so nach links zu drehen und dann da auch noch eine Arbeitsfläche zu haben, kann ich mir ganz gut vorstellen.
Ja, ist nice. Und ich muss auch sagen, so Monitor vorm Fenster finde ich immer ein bisschen sus. Also so, wenn du den Monitor selbst direkt vor dem Fenster, weil dann kommt halt von draußen das Licht rein und überblendet im Normalfall den Monitor, weil die wenigsten Monitore sind halt so hell wie Tageslicht. Und dann ist das immer irgendwie ein bisschen, also ich mag das mehr, wenn man so Fenster in der Seite oder im Rücken oder irgendwie sowas hat. Seite ist eigentlich am besten.
True. Genau, wo waren wir stehen geblieben?
Bei ChatGPT 4.0 und dass sie jetzt quasi mit Apple zusammen da ins Bett gehen. Es gab ja auch Gerüchte jetzt schon vor einiger Zeit, dass Apple in Kontakt mit Google ist und da diskutiert, ob sie da nicht irgendwie auf Gemini setzen, auf die Google-KI, um die irgendwie dann bei sich einzubauen. Scheinbar wird es jetzt doch eher OpenAI. Es ist ja auch kein Zufall, ich sag mal so, in der OpenAI-Demo wurden jetzt auch nur noch iPhones verwendet. Ja. Also das ist so, man sieht es eigentlich schon kommen. Also so, wenn man nach Hinweisen sucht, dann kann man sie finden.
Ich frage mich halt, wie Apple das integrieren wird, weil das macht Apple ja eigentlich sehr selten, oder? Dass sie so Kooperation mit anderen Firmen machen, die dann so tief ins Betriebssystem dann auch eingebunden werden. Da bin ich mal wirklich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie noch so ein Apple-Ding machen, dass die irgendwie so ein Privacy-Shield oder sowas noch einbauen. Also das, keine Ahnung, vielleicht wie so eine Art VPN, die dann irgendwie nochmal verschlüsselt, welche Daten dann an OpenAI, also sowas könnte ich mir gut vorstellen, also dass die dann auch so einen Apple-Touch drauf machen, dass es nicht einfach ist, so, ja, hier ist halt, Siri ist halt OpenAI, ChatGPT, so ist alles das Gleiche, let's go. Ich habe da eher das Gefühl, dass die da vielleicht noch irgendwie das anpassen, und das wird ja auch zu deren Security-Thema gut passen, dass die immer die Privatsphäre ja auch schützen wollen. Ja. Weil jetzt gerade kann ja OpenAI eigentlich mit das schon ziemlich gut tracken, was du da halt an Infos reinfütterst oder mit deinem Account verknüpfen. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie das zumindest irgendwie so unterbinden, dass OpenAI dann nicht mehr weiß, wer hat das jetzt genau gerade gefragt.
Also die Integration ist schon sehr tief, ne? Also ist schon klar, wenn du willst, dass so ein Siri Pro oder wie auch immer sie das dann nennen werden an ihrem Backend, weil sie werden es garantiert nicht einfach ChatGPT nennen, so, sondern da gibt es dann eigenes Branding und so, und es wird dann halt im Hintergrund von OpenAI gepowert. So, das wird ja besonders mächtig, wenn du dem wirklich tiefen Zugriff auf alles auf deinem iPhone gibst. Ja. Und dafür müssen sie natürlich auch da mit Informationen gegen interagieren. Das ist auf jeden Fall eine spannende Nummer. Und ich finde auch so krass, dass es jetzt alles so knapp ist irgendwie. Man hat so das Gefühl, ja, jetzt WWDC ist in 2 Wochen. Eigentlich muss das ja seit mindestens einem Jahr oder so feststehen, wie die das genau machen werden, bla. Und jetzt ist so irgendwie so 2 Wochen vorher und die diskutieren da noch rum, stellen da jetzt irgendein halbfertiges Feature vor. Ich kann mir sogar vorstellen, dass viele von den Dingen, die sie zeigen werden auf der WWDC, einfach noch nicht in den ersten iOS-Betas und so funktionieren werden, weil es einfach noch nicht fertig ist und sie so wirklich auf Last Minute dann bis zum Herbst irgendwie dann ready kriegen wollen. Also das ist schon krass, wie Apple da am Straucheln ist, um da irgendwie mitzuhalten, dass sie da jetzt wirklich sogar so eine Kooperation angehen. Ich meine, OpenAI ist ja auch unter großer Microsoft-Beteiligung. Also da wird wirklich kreuz und quer im Silicon Valley geschaut, wo man da seine Partnerschaften knüpfen kann und so. Und ich sag mal so, Apple ist ja auch sehr, sehr mächtig mit dem iPhone als Plattform, welche AI auch immer da den Einzug bekommen wird als der neue Siri-Sprachassistent, hat halt auch auf einen Schlag unfassbar viele User, ne? Also das ist schon extrem krass, was da abgeht. Da muss ja auch im Backend, das muss ja alles funktionieren. Ja, wenn da auf einmal Millionen iPhone-User da diesen Assistenten anfragen, so, da können ja die Server
aber wird der zusammenbrechen, also, oder so. Wird das kostenlos sein, den zu nutzen, oder meinst du, die haben da noch eine Paywall drin?
Nee, das wird kostenlos sein. Das wird ein essentieller Teil deines iPhones. Also das ist so ein bisschen wie Autopilot bei Tesla. So, da haben sie ja auch irgendwann erkannt, dass es keinen Sinn macht, für den Autopiloten Aufpreis zu verlangen, weil das einfach dazu führt, dass ein sehr essentieller Teil des Fahrzeuges vielen Kunden aus Kostengründen einfach gar nicht bewusst ist oder gar nicht Teil der Produkterfahrung ist. Und haben sie dann irgendwann gesagt, nee, Basic Autopilot machen wir einfach für alle, damit man das auch im Kopf miteinander verknüpft, dass man das weiß. Und wenn es ein Tesla ist, dann kann er zumindest in gewisser Hinsicht selber fahren, weil Tesla ist ja ein modernes Technologieunternehmen. Klar kann ein Tesla sowas. So, das ist der Vibe, den du irgendwie vermitteln willst. Und ich glaube, mit dem iPhone ist es genauso. Du willst nicht so eine Situation haben, wo dann irgendwie das Gefühl entsteht, ja, das iPhone ist schon krass modern und kann viele Dinge, aber nur für die Leute, die bereit sind, Geld. Also das ist das so, das muss Teil der iPhone-Erfahrung werden, irgendwie diesen Assistenten nutzen zu können.
Ja, Aber ich finde, der Deal passt eigentlich ganz gut. Weil sonst, also OpenAI hat halt keine Plattform, außer, okay, Windows, muss man schon sagen, ist natürlich durch Microsofts Beteiligung eigentlich ja schon eine Plattform, die sie haben. Aber zumindest so im mobilen Bereich haben die halt, und die ist halt viel näher an den Menschen, in der mobile Bereich, da haben sie halt keinen Fuß in der Tür. Und dadurch hätten sie das halt, ne, wenn sie den Deal dann mit Apple eingehen. Und für Google ist es halt einfach nicht so essentiell.
Ja, weil die halt selber eine Riesenplattform haben, die sie auch nutzen können.
So. Aber es wäre natürlich schon für Google trotzdem auch mega stark, weil sie halt ihrem Wettbewerber dadurch halt richtig schaden können.
Ja, sie wären halt Instant-Monopol. Wenn Google es schaffen würde, ihre KI auch noch aufs iPhone zu bringen, dann ist halt komplett Game Over direkt. Aber ich glaube, dass es für mit einer Zusammenarbeit mit Google noch schwieriger wäre für Apple wirklich da Datenschutz und so weiter zu ermöglichen. Obwohl ich sagen muss, dass OpenAI ja schon auch ziemlich viel Dreck am Stecken hat, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass die Firma dafür bekannt ist, irgendwie da immer den auf dem rechten Pfad der Moral
allein
zu
diese
sein.
Policy, von der du erzählt hast, als du hier warst, die fand ich auch so verrückt. Wenn du irgendwie aus der Firma gehst und deine Firmenanteile behalten willst, dann musst du lebenslang dafür garantieren, nichts Negatives oder die Firma nicht zu kritisieren. Das ist schon heftig.
Naja, du darfst halt zumindest keine internen Informationen nach außen geben, nach dem Verlassen der Firma, wenn du da dein Paket behalten willst, so wie ich das zumindest verstanden hatte. Und das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, aber ist natürlich auch eine heftige Nummer. Da gab es jetzt letzte Woche auch große Schlagzeilen, weil der OpenAI-Sicherheitschef, ja, jetzt direkt wieder beim Thema Sicherheit, die Firma verlassen hat und scheinbar auf seine Anteile verzichtet hat, weil er sich dazu entschlossen hat, ein öffentliches Warnschreiben rauszugeben an die Menschheit, wie er es selber formuliert. Also es ist so ein bisschen so, yo, liebe Menschen, nur dass ihr Bescheid wisst, OpenAI arbeitet mit Volldampf daran, eine generell funktionierende Intelligenz zu erschaffen. Die sind auch sehr viel näher dran, als ihr denkt. Und sie nehmen Sicherheit nicht ganz so ernst. Ich als Sicherheitschef habe sehr lange versucht, hier vernünftige Prozesse und so weiter zu etablieren. Aber mir werden nicht die Ressourcen gegeben, die ich brauche. Ständig werden mir Leute aus dem Team abgezogen, die lieber an neuen Features arbeiten sollen, statt an Sicherheitsmechanismen.
Ja, Sicherheit bringt kein Geld, auch, das ist nur Ausgabe.
Ja, aber das macht sie halt als Partner für Apple schon irgendwie, also Apple ist da schon, die bücken sich da schon ganz schön und also man merkt, dass sie stark unter Druck stehen, weil sie wirklich viele von ihren eigentlichen Prinzipien so in Gefahr bringen, sage ich mal, wenn sie mit so einer Firma zusammenarbeiten. Da haben wir ja zum Beispiel auch nochmal diese ganze Geschichte mit Scarlett Johansson, die abgegangen ist.
Lass mich noch kurz eine Sache vorher sagen. Weil ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, es scheint auch Kritik inkludiert zu sein. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie nur keine Firmeninterner sagen dürfen, sondern ich glaube auch, Kritik ist auch mit dabei. Also, krass. Weil sonst wäre das ja schon noch eher verständlich, ne, dass du sagst, ja, ihr dürft keine Firmengeheimnisse rausplaudern. Okay, das ist ja irgendwo okay, aber ich meine, es bezieht sich auch auf Kritik. Also hier, ich habe zumindest nochmal einen anderen Artikel hier aufgemacht und da ist auch von Kritik die Rede, nicht nur von Firmeninterner.
Ja, also wenn das so ist, hat dieser Sicherheitschef wirklich mit absoluter Sicherheit auf sehr viel Geld verzichtet, um diesen Warnbrief zu schreiben. Also das scheint ihm wirklich sehr wichtig gewesen zu sein, weil sowas machst du ja nicht. Also du verzichtest ja nicht auf unendlichen Reichtum, nur weil du aus einer Laune heraus das Gefühl hast, da will ich noch einen salty Brief über meinen Ex-Arbeitgeber schreiben, sondern es scheint ihm wirklich ein wichtiges Anliegen zu sein, dass die Menschheit weiß, dass OpenAI Sicherheit nicht ganz so ernst nimmt. Und das ist dann natürlich der perfekte Kooperationspartner für Apple an der Stelle.
Aber vielleicht macht Apple dann aus OpenAI das, was OpenAI besser sein sollte, und zwar ein etwas sicherer Laden. Aber vielleicht bücken die sich auch komplett. Aber eigentlich ist das ja gar nicht so Apples Stil.
Wir werden also, es sehen. Im Endeffekt dann so gar keine.
Vielleicht kommt sie auch gar nicht zustande. Wir wissen es ja nicht, ne? Aber
das ist so, ja, spannendste WWDC seit langem irgendwie so. Das ist wirklich interessant, ja, was sie da alles machen werden. Aber ja, Scarlett Johansson-Geschichte, da wollte ich auch noch zu kommen. Das war nämlich auch letzte Woche. Da ist OpenAI wirklich ein Riesenskandal um die Ohren geflogen, weil die berühmte Schauspielerin Scarlett Johansson äußerst unerfreut darüber war, herauszufinden, dass die neue ChatGPT-4o-Stimme Sky sehr klingt wie sie. Und Sam Altman, der OpenAI-Chef, sogar twittert, dass die Stimme an Scarlett Johansson angelehnt sein soll. Jetzt denkt man sich so, ja, okay, wenn die sich da inspiriert haben lassen, wenn da irgendwie ja, die einfach den Vibe gefühlt haben und sich gedacht haben, yo, lass mal was machen, was so ein bisschen wie Scarlett Johansson klingt. Warum regt sie sich dann so auf? Sie regt sich so auf, weil OpenAI monatelang mit Scarlett Johansson im Gespräch war, um ihre Stimme zu lizenzieren und sie aus persönlichen Gründen dieses Angebot abgelehnt hat. Sie wollte explizit nicht die Stimme von OpenAI werden. Und ihr Wunsch wurde knallhart ignoriert und sie wurde einfach umgangen und man hat trotzdem eine Stimme entwickelt, die sehr nach ihr klingt und einfach veröffentlicht.
Ja, das ist natürlich schon echt krass, weil ihr könnt euch das ja mal so anhören. Es ist schon, es klingt wirklich schon sehr ähnlich. Und auch mit der Vorgeschichte kann mir da keiner erzählen, dass es ein Zufall ist. Das ist halt safe so gemacht. Und das zeigt auch so ein bisschen wieder, dass OpenAI da echt nicht so ein fairer Player ist. Weil wenn du halt, also natürlich kennen wir jetzt nur die eine Seite, ne? Aber wenn das wirklich so ist, dass sie den Deal halt wirklich ausschließt und sagt, ich möchte das nicht und die es halt trotzdem machen, ist schon frech.
Ich muss dich korrigieren, wir kennen nicht nur eine Seite. Es gibt Statements von beiden Seiten zu der Thematik. Und wir können die gerne uns mal reinziehen, finde ich nämlich auch sehr interessant. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Statement von Scarlett Johansson an. Das habe ich frecherweise mal mit ChatGPT ins Deutsche übersetzt. Weil ich einfach den Gedanken witzig fand, ihr kritisches Statement dann auch von ChatGPT übersetzen zu lassen. Also ChatGPT musste sich jetzt gezwungenermaßen mit dem Statement schon selber auseinandersetzen. Scarlett Johansson schreibt Folgendes. Im letzten September erhielt ich ein Angebot von Sam Altman, der mich als Sprecher für das aktuelle ChatGPT 4.0 System engagieren wollte. Er sagte mir, er glaube, dass ich mit meiner Stimme die Lücke zwischen Technologieunternehmen und Kreativen überbrücken und den Verbrauchern helfen könnte, sich mit dem grundlegenden Wandel im Umgang mit Menschen und KI wohlzufühlen. Er meinte, meine Stimme würde den Menschen Trost spenden. Nach reichlicher Überlegung und aus persönlichen Gründen lehnte ich das Angebot ab. 9 Monate später stellten meine Freunde, Familie und die Öffentlichkeit fest, wie sehr das neueste System namens Sky nach mir klang. Als ich die veröffentlichte Demo hörte, war ich schockiert, verärgert und konnte nicht glauben, dass Herr Altman eine Stimme verfolgen würde, die meiner so unheimlich ähnlich klang, dass meine engsten Freunde und Nachrichtenagenturen keinen Unterschied feststellen konnten. Herr Altman deutete sogar an, dass die Ähnlichkeit beabsichtigt war, indem er das Wort Hör twitterte, eine Anspielung auf den Film, in dem ich ein Chatsystem namens Samantha sprach, das eine intime Beziehung zu einem Menschen eingeht. 2 Tage vor der Veröffentlichung des ChatGPT 4.0 Demo kontaktierte Herr Altman einen Agenten und bat mich, das Angebot zu überdenken. Bevor wir uns wieder verbinden konnten oder bevor wir wieder in Kommunikation treten konnten, war das System bereits veröffentlicht. Infolge ihrer Handlungen sah ich mich gezwungen, einen Rechtsanwalt zu engagieren, der 2 Briefe an Herrn Altman und OpenAI schrieb, in denen dargelegt wurde, was sie getan hatten und sie aufforderte, den genauen Prozess zu erläutern, durch den die Sky-Stimme erschaffen wurde. Daraufhin stimmte OpenAI widerwillig zu, die Sky-Stimme zurückzuziehen. In einer Zeit, in der wir alle mit Deepfakes und dem Schutz unserer eigenen Erscheinungsbilder, unserer eigenen Arbeiten und unserer eigenen Identität ringen, glaube ich, dass das Fragen sind, die absolute Klarheit verdienen. Ich freue mich auf eine Lösung in Form von Transparenz und den Erlass geeigneter Gesetze, die dazu beitragen sollen, Rechte Einzelner zu schützen. Statement Ende.
Ja, also ja. Sie hat, glaube ich, auch so ein bisschen Angst, dass man dann mit allem Möglichen, was halt dann der ChatGPT dann sagt, antwortet, dass man sie damit in Verbindung bringen kann.
Auf jeden ist ja auch Fall. Richtig. Also die Persönlichkeitsrechte da sind schon angeknackst so von ihr. Das ist fies, ja. Und das Ding ist, also wir haben ja auch das OpenAI-Statement schon am Start. Die haben dann einen Artikel veröffentlichen. How the voices for ChatGPT were chosen. Ja, und da beschreiben sie im Endeffekt ausführlich den Prozess, wie sie kommuniziert haben mit Scarlett Johansson und wie sie dann eine andere Sprecherin engagiert haben und lizenziert haben für ihre Stimme. Also sie sagen im Endeffekt, es ist ein sehr langes Statement, das lese ich jetzt hier nicht nochmal vor, sonst dauert es, glaube ich, nochmal. Nochmal 15 Minuten,
bis wir durch sind. Ich bin gerade in der Aufnahme, nur dass du Bescheid weißt. Okay. Also sie sagen im Endeffekt, dass es quasi eine andere Stimme ist.
Genau, ja, ja.
Die halt sie nur sagen, also, so sehr ähnlich
ist. Genau, ich kann mal das Opening von dem Statement kann ich nochmal vorlesen hier. We want to provide additional information about the timeline, so we updated it, bla bla bla. A statement from our CEO, Sam Altman. The voice of Sky is not Scarlett Johansson's and was never intended to resemble hers. We cast the voice actor behind Sky's voice before any reach out to Miss Johansson. Out of respect for Miss Johansson, we have paused using Sky's voice in our products. We are sorry to Mrs. Johansson and we didn't communicate better. Ja, also im Endeffekt so, ja, ja, das war alles voll nicht mit Absicht und wir respektieren Scarlett Johansson natürlich voll und nur aus Respekt, nicht weil wir nicht recht haben oder sie im Recht wäre, sondern alleine aus Respekt haben wir die Stimme jetzt wieder rausgenommen. Es hat aber nichts damit zu tun, dass sie wirklich so klingt wie Scarlett Johansson. Natürlich eine ganz andere Stimme, aber wir respektieren sie so sehr, dass wir sie zurückgezogen haben. Also komplettes Bullshit-Statement eigentlich.
Ja, es ist wirklich komplett Hanebüchen.
Ja, also alleine der Tweet macht es halt so offensichtlich, dass Sam Altman nochmal höher getwittert hat. Und also das war wirklich die Intention und der Wunsch von OpenAI, dass ihre neue Version so klingt wie die KI in dem Film. Und was da die Schauspielerin dazu zu sagen hat, das war ihnen offensichtlich ziemlich egal.
Ja, aber die dachten, das geht vielleicht schon nochmal gerade gut. Und dann
ja. Ich meine, rechtlich gesehen muss es geklärt werden. So eine ähnliche Stimme zu machen, ist per se nicht verboten. Ja, das kann man machen. Und es gibt eigentlich auch keine rechtliche Grundlage, die dich dafür schützt, dass irgendjemand etwas macht, was so ähnlich ist. Gerade wenn sie irgendeine Schauspielerin gefunden haben oder Sprecherin gefunden
sie ja
haben,
zumindest.
Die einfach so ähnlich klingt wie Scarlett Johansson. Du kannst ja nicht jemanden verbieten, seine Stimme zu verkaufen, nur weil man so ähnlich klingt wie ein sehr berühmter Star. So, das ist ja auch, das kannst du ja auch nicht machen. Nichtsdestotrotz ist es ja auch eine Frage davon, was wolltest du damit erreichen? Was waren deine Ziele? Und zumindest so wie die Situation jetzt ist, scheint es sehr offensichtlich, dass sie halt Scarlett Johansson wollten, Scarlett Johansson nicht bekommen haben und dann eine Alternativlösung sich zusammengepfurscht haben, indem sie dann halt nach Stimmen gesucht haben, die so ähnlich sind.
Ja, ich glaube, das ist ultra offensichtlich. Also da kann man sich, glaube ich, schon ganz vorsichtig ein Urteil bilden. In diesem Fall jetzt tatsächlich.
Ja, und es
aber ja, also ich aber das sind so Sachen, ne? Dann auch mit dem Sicherheitschef, der da, also es gibt schon so ein paar Sachen, wo man da dann schon so einen komischen Beigeschmack bei OpenAI bekommt.
Ja, es ist so.
Es ist natürlich immer so, wenn eine Firma mega erfolgreich ist, dann zieht das natürlich auch immer Leute an, die dann auch kritisch über diese Firma sprechen. Also klar, aber ich finde,
ja,
hier
aber
gibt's
nicht
schon
deine eigenen Mitarbeiter, die auf dicke Batzen Geld verzichten, um das
verzichten,
zu machen.
Ja.
Also das ist schon schon brutal.
Und ich meine, die Verantwortung ist riesig, ne, die OpenAI hat. Ja. Und deswegen ist das jetzt auch nicht so, wo man dann vielleicht manchmal so ein Augenrollen hat, so, ja, mein Gott, okay. Sondern das ist ja jetzt hier in diesem Fall wirklich von einem wirklich elementaren Ausmaß. Weil wenn man sich einfach mal in der Zukunft zusammenspinnt, dass ChatGPT immer besser wird, die Intelligenz dahinter immer weiter anreift und das dann halt irgendwann mit einem Roboter kombiniert wird, der halt wie der Tesla-Bot irgendwie durch die Gegend laufen kann, dann kommen wir ja wirklich in Gebiete, wo, wenn dann die Sicherheit nicht passt, es wirklich sehr gefährlich werden kann.
Auf jeden Fall. Du, vielleicht ist es jetzt auch einfach mal wieder der richtige Zeitpunkt, um nochmal Detroit Become Human auf der PlayStation oder auf dem PC zu zocken. Ja. Ein Videospiel, das als Thematik das Zusammenleben zwischen humanoiden, KI-gesteuerten Robotern und Menschen als Kernthematik halt hat. Und sehr, sehr, sehr schön geschrieben ist. Auch ein Spiel, wo man die Story selber lenken kann durch seine eigenen Entscheidungen. Das ist ein unfassbares Erlebnis, das zu zocken. Jedem, der das noch nicht gemacht hat, kann ich das empfehlen. Ich habe das schon vor 5 Jahren oder wann das rauskam, extrem gefeiert und es ist eigentlich aktueller denn je. Also irgendwie ist das Spiel heute relevanter, als es damals war und ein absolutes Meisterwerk, also kann ich sehr empfehlen, weil das sind genau diese Gedanken, die wir uns als Menschheit da mal irgendwie machen müssen und OpenAI scheint halt sehr viel mehr daran interessiert zu sein, irgendwie Fortschritte zu machen, als solche großen Sachen zu bedenken, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, OpenAI ist ja bei weitem nicht die einzige Firma, die an KI arbeitet und nicht
aber genau deswegen
bedeutet halt zurückfallen, ne?
Ja, ja, genau. Und OpenAI, wir haben das ja gerade schon angerissen, die haben ja, die sind auch auf Partnerschaften angewiesen, weil sie eben nicht selber dieses Ökosystem haben. Google kann zum Beispiel einfach sagen, so, ja, das kommt jetzt bei uns auf Android groß raus, das Thema, auf die Chromebooks bringen wir es noch und wir überlegen uns noch ein Sicherheitskonzept dazu, pipapo. Dass es halt nur, dass diese künstliche Intelligenz quasi auf unseren Geräten bleibt, sage ich jetzt mal so. Aber OpenAI wird ja ihre Software lizenzieren. Das haben wir ja jetzt schon zum Beispiel gesehen bei Humane, die ja auch dann einen Deal mit OpenAI haben und deren KI quasi nutzen können für ihre Produkte. Und ich denke, sowas wird häufig passieren in Zukunft, eben weil OpenAI auch auf sowas ausgelegt ist oder weil das deren Strategie ist. Man sieht das jetzt schon, das wird kostenlos, eben weil sie, glaube ich, dann eher dieses B2B-Geschäft fahren wollen. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt. Denn das bedeutet ja auch, wenn ich irgendwann mal irgendwie an Tesla denke, die bauen ihren Robot und wollen dann dafür vielleicht eine KI auch einkaufen. Und schon bist du eben in dieser Situation, dass du die Software von OpenAI mit irgendwelcher Hardware dann kombinierst. Also ich glaube, das ist gar nicht so weit weg.
Ich glaube, Tesla ist da nicht nah dran, vor allem weil Elon Musk ja selber an vielen verschiedenen Fronten gleichzeitig an KIs arbeitet. Also wenn ein Tesla-Bot eine KI bekommt, dann ziemlich sicher eine Musk-eigene und keine von OpenAI, zumal Elon Musk und OpenAI mittlerweile ja auch sehr verfeindet sind.
Stimmt,
der ist ja mit, ich weiß nicht, ob er Mitgründer war, aber er ist zumindest sehr, das muss ich jetzt mal kurz nachschauen.
Ja, der war auf jeden Fall da an Bord. Ja, dann ist Tesla-Bot vielleicht das falsche Beispiel, aber ne, nur mal so, man merkt so, das ist so eher die Firmenphilosophie von OpenAI, ihre Software halt auch, also so ein bisschen das Android-Ding zu machen, ja, also ja, dass es verschiedenste Hersteller gibt, die dann die eigene Software nutzen können. Und dementsprechend ist es, glaube ich, dann da gerade in so einer Situation schon wichtig, auf Sicherheit zu setzen, weil das dann natürlich wahrscheinlich auch immer unterschiedlich implementiert wird, je nachdem.
Es gibt einen Roboter, der Figure heißt, der schon jetzt mit OpenAI KI funktioniert.
Und da ist es. Es gibt es schon jetzt einfach.
Das gibt es schon jetzt und ja, Elon Musk war Mitgründer von OpenAI, habe ich jetzt gerade nochmal gefact-checkt, dass wir da verrückt, keinen Scheiß erzählen. Ja, ist alles eine sehr wilde Nummer, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin ja persönlich Apple-User, nutze sehr viele Sachen von Apple und fühle mich generell im Apple-Ökosystem sehr wohl. Ich bin auch ChatGPT-User, also ich nutze wenig andere KI, vielleicht noch mit Midjourney, aber so, wenn ich KI-Dinge mache, dann eigentlich fast alles ChatGPT. Ich habe auch ChatGPT auf meinem Lockscreen und bla. Also ich nutze sowohl die OpenAI-Sachen sehr gerne und viel, als auch die Apple-Sachen. Und selbst ich bin mir gar nicht mal so sicher, wie gut ich das finde, wenn die jetzt noch enger miteinander verwachsen, weil ich auch sagen muss, dass ich echt da meine Bedenken habe, inwiefern Apple es schaffen wird, es dann unter Kontrolle zu halten. Und ich auch der Ansicht bin, dass eine Firma, die so reich ist wie Apple, eigentlich ja die Ressourcen haben sollte, um solche Entwicklungen im eigenen Haus zu stemmen.
Ja.
Aber na gut, es lässt sich halt nicht alles mit Geld lösen, ne? Also wenn halt die ganzen krassen Entwickler in dem Bereich halt vergeben sind an die Firmen, so, du kannst ja nicht einfach Job-Opening, ja, KI-Entwickler und dann hast du auf einmal die Top-Leute in der Firma. So einfach ist es ja auch nicht.
Und ich glaube, Apple war einfach in letzter Zeit sehr beschäftigt mit der Apple Vision Pro. Ich glaube, das hat wirklich sehr viel Entwicklungsarbeit auch gekostet. Ja,
und dem Auto, das sie jetzt gecancelt haben.
Ja, ja, die
was
haben
ja
vielleicht
auch ein
KI-Projekt dann einfach
war am Ende des Tages, weil halt selbstfahrend das Main Feature hätte werden sollen.
Ich kann mir gut vorstellen, dass sie das vielleicht so ein bisschen runtergespielt haben intern. Ja, ja, KI, wir haben so ein gutes Ökosystem, das können wir immer noch machen. Pipapo, keine Ahnung, dass man das einfach nicht so sehr auf dem Schirm hatte. Und dass man dann, oder dass man es anders priorisiert hat, dass man gesagt hat, so ja, Apple Vision Pro, das ist Metaverse, diese Ecke ist vielleicht eher die Zukunft. Und
andererseits hat Apple aber auch schon sehr viel Geld in KI-Entwicklung investiert. Also sie haben ja auch super viele Firmen aufgekauft und ganz viel Kram gemacht. So am Ende des Tages, so ich würde die Option immer noch nicht gänzlich ausschließen, dass sie einfach ein komplett eigenes System launchen. Das dann halt vielleicht nicht so gut ist wie GPT-4o, aber das ist halt so, es ist so 2 Wochen vor der WWDC und man weiß es halt immer noch nicht, wie es passieren wird. Aber in 2 Wochen sind wir dann schlauer und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt.
Der Stream wird echt spannend. Also ich freue mich schon echt drauf, zu gucken. Also viel mehr als auf die iPad-Keynote, war so, oh.
Apropos iPad-Keynote, da haben wir auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt hat, weil ich es einfach unfassbar spannend finde. Ich bin großer Marketing-Nerd, ich finde solche Themen super interessant. Apple hatte sehr große Probleme mit ihrer neuesten iPad-Werbekampagne. Jeder, der die Keynote gesehen hat, wo die iPads vorgestellt wurden, hat auch diesen Werbespot, um den es geht, gesehen. Der nennt sich Crush. Da ist das Konzept im Endeffekt, dass Apple eine sehr große Presse in einen Raum gestellt hat, so eine Hydraulikpresse, die in ganz allmählicher Geschwindigkeit langsam, aber sicher super viele Kreativtools zerquetscht. Farbeimer, ein Klavier, eine Gitarre, ein Metronom, so ganz viele Sachen, die halt Menschen nutzen, um Kunst zu erschaffen, werden da von dieser Presse zermatscht, zerstört und dann geht die Presse wieder auf und alles, was zurückbleibt, ist das neue dünne iPad Pro. Die Idee hinter diesem Werbespot war natürlich so, ey Leute, schaut mal, all diese kreativen Dinge, die man machen kann, all diese Kunst, alles, all diese Sachen passen in unser neues, jetzt noch dünneres iPad rein. Das ist ein so kleines Werkzeug, das alles machen kann, was dieser Riesenhaufen an Werkzeugen auch kann. Allerdings gab es sehr viel Kritik aus der kreativen Community an diesem Werbespot, weil die Leute gesagt haben, ey, Moment mal, es wurde hier zerstört. Ja, es ist jetzt nicht so, ey, du kannst mit dem iPad auch Musik machen, sondern die Message ist eher, zersmash deine Gitarre, komplett scheiße, brauchst du nie wieder Spielgitarre auf deinem iPad.
Ja, und das ist natürlich grenzwertig. Also ich muss auch sagen, als ich zum ersten Mal diesen Clip gesehen habe, da ging das noch gar nicht so rum, habe ich mir auch gedacht, irgendwie komisch. Also natürlich diesen Formfaktor so durch diese Presse hervorzuheben, ist natürlich schon clever, ne, dass du alle diese Sachen zusammendrückst und dann ist es dieses mega dünne iPad Pro, ist schon eine coole Idee, aber da schwingt halt auch sowas mit wie, keine Ahnung, viele Leute mögen ja ihre Retro-Gegenstände, die mögen auch gerne mal eine Gitarre nutzen, ne? So.
Geil, jetzt bist du schon so weit, also eine Gitarre ist einfach jetzt instant schon als Retro-Gegenstand abgestuft worden, ja, das ist nämlich genau das, wovor die Leute Angst haben, die diesen Spot sehen, und es ist ja generell auch eine Frage von Zeitgeist. Ich glaube, wenn Apple diese Werbung gebracht hätte fürs allererste iPad Air, als das damals auf den Markt gekommen ist, noch mit GarageBand und bla und keine Ahnung, und dann sagen sie, okay, mach ein paar Instrumente kaputt, drücken die zusammen, zack, iPad Air, kannst damit auch Musik machen. Dann wäre es, glaube ich, noch anders aufgefasst worden als heutzutage, weil der Zeitgeist ist ja aktuell schon eher so, dass Technologie und Kreativität nicht nur Hand in Hand gehen, sondern es auch ein steigende Bedenken gibt, was aktuelle technologische Entwicklungen mit der Kreativität anstellen. Ja, die Rede ist so von KIs natürlich in allererster Linie. KIs, die mit einem Klick einen ganzen Song komponieren können. KIs, die dir ein ganzes Buch schreiben mit einem Klick. So, da stellt man sich schon die Frage. Oder KIs, die Bilder erzeugen mit einem Satz. Was ist da mit den Graphic Designern? Was ist mit unseren Malern? Was ist mit unseren Musikern? Was ist mit unseren Autoren? So, das ist schon, das steht sich schon auch irgendwo ein bisschen gegenüber. Natürlich geht es auch Hand in Hand, weil man kann ja auch sagen, okay, Musiker nutzen diese KIs, um bessere Musik zu machen, oder Autoren nutzen diese KIs für Brainstorming, für Bücher oder dieses und jenes. Also es kann ja auch ein hilfreiches Tool sein, aber nicht unbedingt immer. Und wenn dann Apple halt reinsteppt und sagt, ja, wir zerdrücken jetzt hier diese Gitarre und alles und ist ja alles scheiße, brauchst du nicht mehr hier unser Tablet. Ui, ist schon, also ich verstehe durchaus, warum es da Kritik gehagelt hat.
Ja, noch ein Tick schlimmer wäre es gewesen, wenn dann nach der Presse irgendwie der neue Chatbot rauskommt. So, du brauchst, nutzt einfach nur noch die KI, nicht das iPad. Aber ich finde, das spaltet auch gerade so ein bisschen die Gesellschaft, weil es gibt ja auch jetzt eine immer größere stärker werdende Bewegung, irgendwie so technische Produkte zu kaufen, die gewisse Sachen nicht können. So, überlegt ihr mal, wie absurd das ist. Früher ging es immer darum, dass das neuere Gerät etwas besser kann, mehr kann. Aber mittlerweile sind wir angekommen in einer Zeit, wo sich Leute explizit ein, ich sag mal, dummes Telefon kaufen, was weniger Features hat, um halt eben nicht daran teilzunehmen, an dieser schnellen technischen Entwicklung. Und das ist natürlich schon irgendwo auch verrückt. Also ich hab im Gefühl, dass es noch nie so viele von diesen Telefonen gab, die rausgekommen sind. Ich habe das in letzter Zeit echt häufig gesehen. Irgendwie so Telefone, die halt bewusst minimale Betriebssysteme haben und ja, also das wirklich verrückt.
Ja, und es ist auch ein politisches Thema jetzt irgendwie. Es steht ja Europawahl an und ich weiß nicht mehr, welche Partei es war. Ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal, aber ich habe auch in Parteiprogrammen gelesen, dass manche Parteien dann Recht auf entdigitalisiertes Leben fordern. Dass das quasi per Gesetz festgesetzt wird, dass du als Mensch die Option hast, technologiebefreit zu leben. Und es ist in meiner Ansicht auch als jemand, der sehr großer Fan vom digitalisierten Leben ist und gerne alles Mögliche in seinem Leben digitalisieren möchte, kann ich das trotzdem nachvollziehen, dass man da als Mensch sich durchaus Sorgen macht und sagt so, ey, wenn wir da jetzt nicht vielleicht politisch auch mal irgendwelche Grenzen setzen, dann kann es sehr schnell zu einer Situation kommen, wo man als Mensch die Wahl nicht mehr hat. Wenn du da im Wald leben möchtest und irgendwie so komplett weg von allem, sodass es einfach nicht mehr geht, weil das die gesamtmenschlichen Strukturen so durchdigitalisiert werden, dass du da teilnehmen musst. Und das finde ich auch einen interessanten Blickwinkel.
Stimmt, irgendwie. Das ist mega interessant. Weil überleg dir mal, auch gerade, wir fordern ja immer so von der Bürokratie, dass Deutschland digital wird, ne, dass man nicht mehr kein Faxgerät mehr braucht oder keine Briefe mehr schreiben muss und all sowas. Aber natürlich zwingt das wiederum natürlich auch Leute dazu, diese Technik zu benutzen. Denn das sind ja nun mal Sachen, die sind nicht freiwillig, irgendwie Steuern zu zahlen und sonst was zu machen. Und wenn du das halt digital machen musst, dann ist das natürlich auch im Umkehrschluss das Ding. Oder du nur noch es kein Bargeld mehr gibt und du dafür ein Smartphone brauchst.
Ja, und wie oft hatten wir diese Bargelddiskussion schon, Julian und ich, ne?
Ja,
also das ist auch nicht zum ersten Mal im Crewcast. Aber ich finde das interessant, ich will auch unbedingt, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich finde, dass das unbedingt gesetzlich festgelegt werden muss. Ich denke, dass es da sehr viele Faktoren gibt, die man bedenken muss, alleine was Effizienz und Kostenstruktur und lauter so ein Kram angeht. Und wie Julian ja schon gesagt hat, Steuern zahlen ist ja auch nicht optional. Da finde ich es jetzt auch nicht frech, wenn du jetzt unbedingt sagst, so, ja, okay, okay, du brauchst halt irgendwie für Bürokratiesachen dann halt ein Gerät. So zwingt dich ja niemand, das 24/7 an und vor deiner Nase zu haben. Aber es ist ein interessanter Faktor und ich finde es halt spannend, dass es generell halt eine Diskussion ist, die aktuell geführt wird. Und da ist halt Apple mit dieser neuen Werbung einmal quer reingeslidet und hat sich da komplett die Finger verbrannt. Sie mussten tatsächlich ein Statement veröffentlichen, in dem sie sich für diese Werbung entschuldigt haben. Etwas, was nie bei Apple passiert. Das ist so selten, ja. Apple ist so eine Firma, die ist so vorsichtig mit ihrem Marketing. Da ist alles so hochglanz, durchpoliert, durchgeplant. Die überlassen nichts dem Zufall. Und dann müssen gerade die ein Statement veröffentlichen, wo sie sich für eine Werbekampagne entschuldigen, die gleichzeitig aber übrigens immer noch online ist und ausgestrahlt wird. Also so leid tat es ihnen dann scheinbar doch nicht. Also fürs Entschuldigungsstatement hat es gereicht. Aber es hat viel Geld gekostet, diese Werbung zu produzieren, da kann man die wohl auch online lassen.
Ja, also polarisieren tut sie auf jeden Fall.
Ja, da haben auch manche Leute gemeint, so vielleicht war das auch mit Absicht kontrovers und so, kann ich mir aber nicht vorstellen. Apple hält sich im Normalfall aus sowas raus.
Ja. Ja, spannend, Felix. Also ich muss sagen, es geht gerade viel ab. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, es geht zu viel ab. Also, keine Ahnung, manchmal hat man das Gefühl, man kommt gar nicht mehr hinterher bei all dem, was passiert. Ich weiß nicht, ob das, wir werden alt, ich weiß, jetzt kommt dieser Schnack wieder, aber es ist ja echt verrückt.
Ja, wenn du oldschool eher unterwegs bist, wäre vielleicht Samsung eher die Firma deines Herzens, denn die haben sich dann halt auch gedacht, oh, wenn Apple sich da gerade mit ihrer Werbung schön die Finger verbrennt, dann kapitalisieren wir da mal schön wieder draus. Ist ja nicht das erste Mal so, dass Samsung Anti-Apple-Werbung macht. Das ist häufiger mal bei denen die Taktik, wir haben das in der Vergangenheit schon mal gesehen, ja, mit irgendwie so, ja, du willst immer noch Kopfhörer an Port haben, keine Sorge, Samsung ist für dich da. Und ein Jahr später haben sie den Kopfhörerport auch rausgenommen. Oder irgendwie diese alberne Werbung, wo sie dann die Leute hatten, die sich so eine Notch in die Haare reinrasiert haben. Und ja, also solche Sachen gibt es häufiger schon in Samsungs Geschichte. Dieses Mal waren sie aber blitzschnell. Es hat irgendwie 2 Tage gedauert oder so nach der iPad-Werbung und der Kontroverse, die da losgetreten wurde. Und schon hatte Samsung einen Antwort-Werbespot in Hochglanzproduktion. Also das ist nichts, was sie mal kurz im Hinterzimmer gedreht haben, sondern High Quality Production. Sie haben das gesamte Set von Apples Werbung nachgebaut, diese Hydraulikpresse da auch am Start. Und die Samsung-Werbung läuft ungefähr so ab. Da sitzt dann quasi zwischen den ganzen zerstörten Sachen, die Apple mit ihrer Presse kaputt gemacht hat, eine Frau nimmt diese zersmashte Gitarre, die Apple fieserweise zerdrückt hat, um sie ins iPad reinzuquetschen, klebt die quasi wieder zusammen. Das ist dann so auch eine kaputte Gitarre, aber wieder zusammengeflickt mit Panzertape und all dem Kram. Setzt sich dann da auf diese Presse in die Szene der Verwüstung und fängt an, auf der Gitarre zu spielen. Hat vor sich ein Galaxy Tab auf einem Notenständer und dieses Galaxy Tab macht nichts, außer analoge Noten auf dem Bildschirm anzuzeigen. Also so wirklich das undigitalste, was so ein Gerät überhaupt machen könnte. Ist einfach nur ein Bildschirm. Man hätte die Noten auch ausdrucken und dahin packen können. Nee, muss natürlich auf dem Galaxy Tab angezeigt werden. Und sie spielt dann da auf der Gitarre. Am Ende kommt der Slogan, you can't crush creativity, Samsung. Und am Ende, was ich das allerkrasseste daran finde, noch ganz kurz eingeblendet, powered by Galaxy AI.
Das passt irgendwie gar nicht, ne?
Ja, es ist so.
Ich sag dir, ich kenne aber diese Firmenstrukturen und ich sag dir, in dem Fall ist das so etwas, das ist bei Samsung gerade Policy, dass überall dieses Galaxy AI locker mit, also ist meine Vermutung, dass es überall dabei stehen muss und deswegen musste das auch damit rein, weil sonst hättest du ja immer gesagt, das kommt in diesem Clip raus.
Ja, weil es gar keinen Sinn macht, weil deine Werbung soll ja quasi sagen, oh, wir bei Samsung sind gegen die Überdigitalisierung, gegen diese ganze KI versus Creatives. Wir setzen auf echte menschliche Kreativität. Die Leute sollen nicht digital Gitarre auf dem Galaxy Tab spielen. Die Leute sollen gefälligst eine echte Gitarre nehmen und das Galaxy Tab nur als Monitor für ihre Noten nutzen. So stellen wir uns Kreativität vor. Aber wenn du einen Song mit einem Klick generierst, willst, kein Problem, Galaxy AI ist für dich da.
Genau. Also, ich sag dir, das ist locker Corporate Identity gerade. dass sie das machen mussten.
Ja, und es ist halt auch, viele Leute haben dann auch in die Kommentare geschrieben, oh mein Gott, so lost, so, die Leute regen sich drüber auf, dass für die Werbung diese ganzen Kreativtools zersmashed wurden. Was macht Samsung als Antwort? Erstmal das ganze Set nachbauen und für das Set-Design auch nochmal die doppelte Menge an Klavieren und Gitarren und Kram zersmashen. So, sag ich als Filmmaker natürlich, Leute, ist ja scheißegal, es geht darum, was die Message ist. An Filmsets wird immer Haufen Kram kaputt gemacht, das gehört einfach dazu. So, es ist immer die Frage, was für ein Bild willst du erschaffen und weniger, wie bist du da hingekommen? Also wenn wir da anfangen, uns darüber zu beschweren, dass für den Shot eine Gitarre zerdrückt wurde, sorry. Also finde ich affig. Ja, aber nichtsdestotrotz so ja. Ist ja eine Aussage, das, was wirklich zählt. So, Apple zerstört eine Gitarre und erreicht aber mit dem Bild der zerstörten Gitarre Millionen an Menschen, da finde ich so, steht die eine zerstörte Gitarre in überhaupt keinem Verhältnis dazu, was halt für eine Message an Millionen Menschen transportiert wurde. Und bei Samsung ist das genauso. Ist doch egal, wie viel die da für ihr Set-Design kaputt gemacht haben. Die Frage ist, was wollten sie damit aussagen? Und die Aussage ist halt durch diesen AI-Slogan am Ende, finde ich persönlich ein bisschen fragwürdig. Also man merkt so richtig, sie wollten da einfach die Hate-Welle mitreiten und die Leute auf ihre Seite ziehen.
Ja, definitiv. Und vor allem, wenn du nach der Logik gehst, kannst du dir auch keinen Spielfilm mehr angucken oder irgendeine Serie. Das ist ja, überall wird irgendwas zerstört für irgendwelche Sets. Das ist halt echt so.
Ja, eine Frage, die ich noch hätte, weil das auch eine große Diskussion bei dem Thema war. Julian, was wäre deine Meinung? Wie hätte man den iPad-Werbespot abändern können, um Apples Aussage, dass all diese Kreativtools ins iPad passen, trotzdem rüberzubringen, ohne gleichzeitig dieses dystopische Bild zu erschaffen von, ja, wir zerstören das alles, juckt uns gar nicht.
Ja, also du musst halt die Presse austauschen. Die Presse ist das Todesmonster. Die Presse zerpresst einfach alles. So, du hättest irgendwie einen anderen, das visuell anders machen müssen, dass diese ganzen Gegenstände irgendwie zusammengeführt werden. Irgendwie mit so einem Lichtkegel und die werden da alle reingesaugt und schwupps ist nur noch ein iPad da oder irgendwie sowas. Das wäre cool gewesen. Aber ich glaube, die Presse ist da im Endeffekt das Problem, denn das ist ja einfach Zerstörung pur.
Na, manche Leute haben den Werbespot einfach umgedreht, fand ich interessant. So iPad, dann geht die Presse auf und auf einmal merkst du, was da alles drin war in dem Gerät quasi. Mhm. Fand ich einen interessanten Ansatz. Aber ich muss sagen, ich persönlich, wenn ich da jetzt für die Werbung zuständig gewesen wäre, hätte, glaube ich, auch eher so einen Ansatz verfolgt wie du, dass man sagt so, ja, keine Ahnung. Oder man hat ja auch diese Explosionsansicht in der Keynote gehabt, wie dieses dünne iPad sich auffaltet und da drin dieser M4-Chip auf einmal zum Vorschein kommt. Da hätte man ja auch machen können, okay, du hast dieses dünne iPad, es öffnet sich und auf einmal fliegen aus dem Inneren ganz viele Instrumente und Sachen heraus. Oder du machst einfach so einen Effekt, dass so eine Gitarre halt quasi aufs iPad zufliegt, es macht so plupp und auf einmal ist sie auf dem Bildschirm oder so. Das hätte halt weniger diesen zerstörerischen Vibe und mehr so diesen, guck mal, mit unserem einen Gerät kannst du so viele kreative Sachen machen. Das wäre dann mehr Pro-Creativity und weniger wir zerstören Kreativität mäßig gewesen. Also das ist schon, ja.
Und das ist ja vor allem auch in jeder Keynote bisher so das Ding gewesen. So kreative Leute, die so am iPad irgendwie so ihr Schaffen machen und irgendwas Cooles komponieren und dies und das. Und also es war schon eine krasse Kehrtwende jetzt. Stamm.
Ja, man muss halt aber auch sagen, ne, also ich sehe das iPad tatsächlich als kreativstes.
Ja, ist natürlich, absolut.
Fast. Also so zum Musizieren, so ist es so geil, was du damit alles eigentlich machen kannst, wenn du so Logic nutzt und was da so alles abgeht, so zeichnen, animieren, lauter solche Sachen. Also es gibt ja viele Ebenen, auf denen das iPad wirklich kreative Prozesse komplett demokratisiert. Wenn man sich mal vorstellt, vor 20 Jahren, was du technologisch alles gebraucht hast, wenn deine Aufgabe war, so, ich will jetzt einen kleinen Zeichentrick-Kurzfilm machen. So, und wie du jetzt mit Procreate Dreams und Apple Pencil das jetzt irgendwie selbst auf einem iPad Air irgendwie dir zusammenklatschen kannst, das sind halt einfach Sachen so, da wurde die Kunstform des Trickfilms quasi sehr viel mehr Leuten auf einmal zugänglich gemacht. Aber anstatt sich auf sowas zu fokussieren und das irgendwie hervorzuheben, entscheiden sie sich halt dazu, so einen Werbeansatz zu wählen, wo es nicht wir und die Kreativen sind, sondern wir gegen die Kreativen irgendwie. Und das ist, ja, frage ich mich auch, wie das sein kann, dass das intern niemand gemerkt hat, bevor die das dann online gestellt haben. Also ich meine, wie viele Augen gucken bei Apple da drüber, dass dann niemand mal gesagt hat, oh, weiß ich nicht.
Ah, ich glaube, sowas ist häufig eine Sache von der Chef feiert's und keiner mag widersprechen.
So, ja, doch, ne? True, ja, genau.
Der Chef sagt zuerst, boah, voll geil, und dann also, ja,
ja, ja. So. Und alle sind zu fokussiert auf die Effekte, so alle feiern das so mega, oh, die Gitarre, hast du gesehen, wie perfekt die zersprungen ist, und dann fliegen die Splitter in alle Richtungen, und am Ende läuft noch die Farbe aus den Farbeimern seitlich aus der Presse raus, da können wir so einen richtig schönen Effekt machen, wie der Staub aufhört, und dann sind die so tief in ihrem Film, dass sie so über die Gesamtdeutung eigentlich gar nicht mehr so viel nachgedacht haben. Wollen wir noch ein letztes Thema anschneiden?
Ja, hast du noch eins im Petto?
Ich habe noch eins im Petto, verlassen wir mal den Apple-Kosmos zumindest etwas und gehen in den Bereich der Windows-Computer über. Ein Thema, über das ich sehr selten spreche, aber ich muss sagen, jetzt aktuell finde ich Windows-Notebooks spannender, als ich sie je zuvor in meinem Leben gefunden habe. Nicht, weil ich persönlich, auf einen umsteigen möchte, aber weil ich einfach wirtschaftlich gesehen und gesamtindustriell gesehen die aktuellen Geschehnisse sehr spannend finde. Denn Microsoft und Windows und die gesamte PC-Industrie steht ja jetzt 4 Jahre später vor ihrem M1-Moment. Ja, das, was wir mit dem MacBook Air damals erlebt haben, dass es auf einmal sehr viel schneller, sehr viel leiser, sehr viel stromsparender, sehr viel kühler geworden ist, so ein Notebook zu haben. Auf einmal die Möglichkeit, ein Hochleistungs-Notebook ohne Lüfter zu bauen. Ja, das war ja brutal, was da abging mit dem M1. Das war ja ein Paukenschlag, der da losging. Und es ist klar, dass eine Firma wie Apple, die alles unter ihrer Kontrolle hat, vom Betriebssystem bis zur Hardware alles kontrolliert, dass die schneller agieren kann, um so eine Gesamtstruktur umzustellen. Aber jetzt sind wir halt auch bei Windows-Notebooks an den Punkt gekommen, wo langsam alles zusammenkommt. Microsoft hat ihre Hausaufgaben gemacht. Es gibt jetzt langsam eine richtig gute Version von Windows, die auf ARM-Chips läuft. Die ganzen PC-Hersteller haben ihre Hausaufgaben gemacht, ihre Allianzen geschlossen mit verschiedenen Chip-Herstellern. Und auch Qualcomm hat sich halt in der Position gesehen zu sagen, so, wir haben schon so viele krasse ARM-Chips für Smartphones gemacht. Wir machen jetzt krassen ARM-Chip für Windows-Rechner und haben da den Snapdragon X entwickelt, der jetzt dieses Jahr auf den Markt kommt. Und wir sind jetzt an dem Punkt, wo diese ganzen Geräte gelauncht werden, wo die vorgestellt werden, wo man Preise bekommt, wo man Specs bekommt, wo die ersten Benchmarks veröffentlicht werden, wo wirklich hart auf hart jetzt endlich mal rauskommt, wie krass hittet die ARM-Revolution auf Windows. Und es sieht so aus, als ob sie wirklich hart hittet. Also jetzt wird es sehr unbequem für Intel.
Ja, und ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, dass das sich bei jedem Hersteller auch durchsetzt. Meinst du, das ist jetzt so eine Sache, dass die dann so parallel 2 verschiedene Dinge anbieten?
Mhm. Ja, ne?
Auf jeden Fall. Ich meine, viele Hersteller haben doch auch locker so Exklusivverträge mit Intel.
Ja, exklusiv, weiß ich nicht.
Ja, aber also zumindest meisten, so, also, dass man so gewisse Mengen abnehmen muss wahrscheinlich.
Ja, ist schon richtig, aber es ist ja nicht so, als ob Intel-Chips bisher die einzigen verfügbaren waren. Es gab ja auch bisher die ganzen AMD-Geschichten und so, also so.
Nee, aber du kannst natürlich trotzdem mit jemandem einen Deal machen, genau. Ne?
Also. Ja, aber Notebook-Hersteller haben meistens überall so ihre Finger im Spiel und haben dann verschiedene Modelle auf dem Markt. Das ist ja auch selten so, dass so Dell zum Beispiel sagt, wir haben diesen einen XPS 13 und fertig, sondern den gibt es an den 2000 verschiedenen Konfigurationen mit der SSD und diesem RAM und folgendem und hast du nicht gesehen, so wie man es halt von Windows Notebooks kennt. Und da kommen jetzt halt diese ganzen Modelle mit Snapdragon X Plus und X Elite mit auf den Markt. Und das Interessante ist, dass Dell tatsächlich ein bisschen reingeschissen hat und ein internes Dokument veröffentlicht hat, wo sehr viele Informationen auch mit drin sind, die vielleicht nicht ganz so für die Öffentlichkeit bestimmt waren.
Ich sehe aber gerade, Dell hat keine AMD im Angebot, also nur Intel und jetzt Snapdragon.
Okay, ja, krass, okay, klar.
Okay, zumindest okay, bei den Laptops.
Gut, Dell, ich lese mal kurz einen Artikel vor von Allround PC. Sie haben geschrieben, Dell Snapdragon X viel günstiger und effizienter als Intel. Dell hat versehentlich Einzelheiten zu den kommenden Qualcomm-Prozessoren Snapdragon X Plus und Snapdragon X Elite offenbart. Die Informationen bieten Einblicke in die Preisstruktur und Leistungsdaten der Notebook-Chips. Ein umfangreicher Leak bei Dell hat brisante Informationen über kommende Notebook-Modelle und Prozessorserien ans Licht gebracht. Das mehr als 300 Seiten umfasst passende Dokument, das versehentlich an die Öffentlichkeit gelangte, gibt detaillierte Einblicke in die zukünftigen Chipsätze von Intel und Qualcomm. Besonders im Fokus stehen die neuen Snapdragon X-Prozessoren. Das Dokument enthält eine Roadmap, die geplante Zeiträume für die Einführung neuer CPU-Generationen von Intel und Qualcomm darlegt. Dabei zeigt sich, dass Dell neben den neuen Intel-Prozessoren Panther Lake und Nova Lake auch auf die zweite und dritte Generation der Snapdragon X-Chips setzen wird. Die erste Snapdragon X Plus und Elite werden in wenigen Wochen mit dem Dell XPS 13 Plus starten. Ein besonders interessanter Aspekt der durchgesickerten Information ist die Kostenstruktur der neuen Geräte. Laut Dokumenten plant Dell, den Snapdragon X Plus für etwa $145 pro Einheit einzukaufen. Dies stellt eine erhebliche Kostensenkung im Vergleich zum Intel Core i7-1360P dar, der mit einem Preis von $293 veranschlagt wird. Dies könnte Dell ermöglichen, preislich attraktivere Modelle auf den Markt zu bringen, insbesondere im Vergleich zu den teureren Intel-basierten Geräten. Ja, neben den Kosten liefert das Dokument auch Informationen zu den erwarteten Leistungen der Snapdragon-Prozessoren. Besonders hervorgehoben wird die verbesserte Energieeffizienz. So sollen die neuen Chips eine deutlich längere Akkulaufzeit ermöglichen. Interne Tests bei Dell zeigen, dass Notebooks mit dem Snapdragon-Prozessor 68-98% längere Videowiedergabezeiten bieten können. Ja, das ist schon
Hammer. Das ist schon heftig.
Also du musst mal überlegen, und vor allem, das wissen wir ja auch noch aus der ganzen Apple M-Prozessor-Saga, dass es ja nicht mal unbedingt nur der Hauptfaktor ist, dass die Prozessoren bei Low-Power-Aufgaben weniger Strom verbrauchen, wie so Websurfing und ein bisschen Video wiedergeben, sondern die sparen ja vor allem auch extrem viel Strom ein, wenn man mal richtig Leistung von denen haben möchte. Also beim Videoschnitt oder Gaming, lauter solche Geschichten. Ja, und das ist halt wirklich dann jetzt der Punkt, wenn die tatsächlich für die Hälfte des Preises quasi den Chip bei Qualcomm kaufen können im Vergleich zu Intel und dann einen leiseren, stromsparenderen Chip haben, also die Akkulaufzeit verlängern können, die Geräuschkulisse mindern können. Also das ist wirklich für Notebook-Hersteller eigentlich ein kompletter No-Brainer, diesen Snapdragon nicht mit ins Sortiment aufzunehmen.
Das ist natürlich eine starke Position. Also mich würde mal interessieren, wie viel Qualcomm dann daran noch verdient oder ob die da jetzt erstmal so sagen, so komm, erstmal jalla rein da in den Markt, kann natürlich auch sein. Aber ich find's echt spannend. Und die Frage ist natürlich aber auch, wie das dann softwareseitig aussieht. Ne? Also wie gut oder wie da die Unterschiede sind. Ich meine, mich daran zu erinnern, wir nutzen jetzt ja beide keine Windows-Notebooks, aber dass das noch so ein Problem war, dass dann gewisse Programme nicht funktionieren auf ARM.
Also Apple hat das Problem ja mit Rosetta 2 gelöst. Die haben quasi dieses Translation-Tool eingebaut in macOS, sodass ab dem Start des M1 auch nicht auf Apple Silicon optimierte Programme trotzdem funktioniert haben. Die haben dann nicht die maximale Leistung aus dem Chip rauskitzeln können, aber sie haben technisch gesehen erstmal funktioniert. Also es war nicht so, dass du halt ein Programm benutzen wolltest und es war dir nicht zugänglich, sondern alle Programme waren zugänglich, nur nicht halt alle mit maximaler Leistung. Und jetzt mittlerweile sind wir ja sogar beim M4 schon angekommen und man merkt langsam so, die allermeisten Programme wurden umgestellt. Von den meisten Sachen gibt es Apple Silicon Versionen jetzt. Also das hat sich innerhalb von 4 Jahren einfach gegessen, das Thema. Und ich denke, dass sich das auch bei Windows innerhalb der nächsten 4-5 Jahre dann essen wird. Die Frage ist halt, wie gut ihr Translation-Tool funktioniert. Sie haben eins angekündigt, aber Review-Units sind noch nicht draußen. Also wir haben jetzt noch keine echten Tests von Journalisten gesehen zu den Geräten, sondern bisher nur die Angaben von Microsoft selbst. Und sie sagen natürlich, ja, unser Translation-Layer voll geil, funktioniert, Intel-Programme, gar kein x86-Programme, 86, lol. Egal. Funktioniert alles.
Ja.
Funktioniert alles, gar kein Problem. Wie stark die Performance-Einbüßen und die Kompatibilitätsprobleme dann sein werden, das werden wir dann sehen. Aber ja, viele Programme wurden jetzt auch schon für ARM angekündigt. Adobe stellt ihre ganze Suite um. Microsoft hat natürlich alle eigenen Programme schon längst umgestellt. Und ja,
schon längst, 4 Jahre nach M1.
Nein, die haben die ja schon länger umgestellt. Also Windows für ARM gibt's ja schon länger. Und ja. auch Microsoft Word und so ein Kram läuft ja schon ewig auf dem iPad und so. Also ARM-Versionen davon sind schon lange verfügbar.
Aber die haben es nicht komplett umgestellt, sondern die bieten beides parallel an.
Ja, natürlich bieten sie beides parallel an. Und das werden sie auch noch viele Jahre weiter so machen. Du kannst ja jetzt, ist ja bei Apple genauso, wenn du jetzt noch einen alten Intel-Mac hast, natürlich kannst du die neueste Version von Final Cut nutzen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da dann gesagt haben, ja, scheiß drauf, komm, ciao.
Ja, scheiß drauf.
So. Ja. Also irgendwann wird der Support
eingestellt, aber nicht nach
ein, zwei Jahren. Was hat die gesagt?
Ja, kennst du dieses Produkt von Spotify fürs Auto, diesen Spotify-Player?
Nee.
Und der ist jetzt
Doch, ja.
Genau, und der, eigentlich voll das coole Produkt gewesen. Und der ist jetzt ausgelaufen und die haben einfach gesagt, schmeiß den weg.
Boah, Digga.
Das ist sad, ne?
Boah, das ist ultra sad. Das geht ja echt Oh, nee. Nope.
Carfing hieß der. Genau. Naja, okay, sorry, ist mir nur gerade eingefallen.
Nee.
Also da ist schon schöner, wenn das dann parallel noch läuft.
Ja. Naja, gut.
Sorry, jetzt habe ich dich ganz rausgebracht. Richtige Grätsche.
Ich war ehrlich gesagt eh fertig. Ich wollte das Thema einfach nur mal anführen, weil ich das einfach interessant finde, was da gerade abgeht. Also, ich bin auch sehr gespannt auf die Benchmarks. Qualcomm selbst sagt natürlich, dass der Snapdragon X Elite mit dem M3 easy mithalten kann. Ich finde, da wird dann halt vergessen, dass es auch ein M3 Pro und M3 Max gibt. Da bin ich mal sehr auf die Vergleiche gespannt. Finde ich persönlich halt hauptsächlich interessant, weil ich jemand bin, der einen M-Max-Chip nutzt, weil er die Leistung ausreizen kann. Und wenn ich jetzt theoretisch auf Windows wechseln würde oder wenn ich jetzt halt kreativer wäre, der in meinem Bereich nach einem Windows-Notebook sucht, wäre halt ein Snapdragon-Chip, der mit dem M3 mithält, nicht das, wonach ich suche, sondern ich würde nach einem Snapdragon-Chip suchen, der mit dem M3 Max mithält. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da passiert, zumal ja der M4 Max wohl dieses Jahr auch noch kommt. Interesting. So, wenn man sich ja auch mal die Benchmarks angeschaut hat vom M4 aus dem iPad und es gab jetzt nicht so die allerbesten Arten und Weisen, den zu testen, weil du kannst halt natürlich nur Sachen damit testen, die auf iPadOS gehen, aber das macht einen schnellen Eindruck.
Also, ja, aber du hast echt spannend, dass das, du hast echt spannend. Du hast echt recht, dass es das gerade eine spannende Entwicklung ist. Ich habe gerade schon gedacht, eigentlich müsste man mal auf ein Windows-Notebook wechseln. Einfach.
Ja, tu es gerne, berichte. Ich höre dir zu.
Du willst dir das nicht antun, ne?
Ja, nicht weil ich denke, dass das schlechte Produkte sind, sondern einfach, weil ich halt im Apple-Ökosystem sehr zu Hause bin und da meine ganzen Workflows etabliert habe. Das ist schon ein Kraftaufwand, da jetzt alles umzustellen. Gerade Final Cut ist was, das würde mir sehr schwer fallen, das hinter mir zu lassen.
Ja, true. Aber bei mir wird es eigentlich ganz gut reinfitten, weil das MacBook eigentlich das letzte Apple-Gerät ist bei mir.
Raus damit.
Raus mit dem Scheiß, was soll's?
Ich bin tatsächlich so, also mich würde das sehr interessieren, was du dann da berichten würdest. Also ich stimme dafür.
Ja, vor allem könnte, wenn man sich darauf mal richtig einlässt, könnte man dann auch viel besser mitsprechen, wenn man sich da mal richtig mit auseinandersetzt. Könnte schon ganz spannend sein, aber ja, das ist ja immer so ein Problem, dann im Alter, man wird unflexibler, ne? Dann will man einfach das nutzen, was man vorher auch benutzt hat.
Ja, und dementsprechend freut es mich auch für die Windows. Also ich habe das Gefühl, dass manche jetzt vielleicht den Eindruck bekommen könnten, Felix macht sich voll da lustig und bla.
Nein.
und lacht da vom hohen M3 Max-Thron runter. Also erstens nutze ich einen M1 Max, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Und zweitens sehe ich das überhaupt nicht so, weil ich, wie Julian gesagt hat, es ist ganz natürlich, dass man sich so irgendwie in den Strukturen, die man nutzt, einfach dann wohlfühlt und da bleiben will. Und mich freut es in erster Linie immens, dass Windows-User diese neuen Optionen bekommen und es jetzt langsam haltbar wird für die zu sagen, ja, wir steigen auf ARM um. Mein nächster Dell XPS hat einen Snapdragon. Finde ich geil. Ich freue mich darüber.
Ja, stimmt. Cool. Also ich würde sagen, das sind schöne Worte hier für den Schluss des Crewcasts. Ich würde sagen, wir sehen uns dann pünktlich genau in einer Woche wieder. Genau. Da könnt ihr euch ja immer drauf verlassen. Also, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day. day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very lot of fun. Growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lord of crap? Growing up is just a trap.